Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Ganz gleich, ob man das Fernsehen anmacht oder in der Streaming-Bibliothek schmökert, er ist gefühlt immer schon da, und zwar in den unterschiedlichsten Rollen. Vom schrägen Kommissar über zartbeseitete Musikgenies bis zum bitterbösen Sadisten ist bei ihm alles möglich. Und Preise gab es auch schon jede Menge. Jetzt ist er auf den Hund gekommen und liest auf der Theaterbühne und spielt dort auch. Frau und fünf Kinder hat er auch, nur Zeit. Die fehlt ihm natürlich. Umso schöner, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Schauspielstar David Striesow. Ich freue mich.
Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Und ich habe gedacht, Hamburg, das passt. Ja, ne? Hier liest du in 3 Tagen. Warst du schon den ganzen Tag hier heute?
Nein, ich bin heute Morgen tatsächlich aus dem Harz gekommen, weil ich da gestern gelesen habe. Ich habe einige Leseprogramme, weil es mir so einen großen Spaß macht zu lesen. Und gestern war es ein Chopin-Abend mit einer Weltklasse-Pianistin. Und die Leute waren begeistert. Und jetzt freue ich mich auf Mittwoch und das große Haus, Deutsches Schauspielhaus Hamburg.
1200 Plätze.
Ja, das größte, aber wie ich finde, auch das schönste im deutschsprachigen Raum.
Ja, und eins, was du kennst, ne? Hast du nicht ganz so früher in Theaterzeiten schon da gespielt?
Ja, ich spiele da schon sehr, sehr lange, schon seit Anfang der 2000er.
Und probst jetzt, also spielst auch demnächst wieder eine Hauptrolle auf der Bühne. Also das ist irgendwie dein Haus.
Absolut. Es macht jedes Mal Spaß, auf diese Bühne zu kommen. Manchmal nehme ich Freunde mit und zeige ihnen so meinen Arbeitsplatz. Und dann sagen die, was, das ist doch nicht möglich. Das ist dein Arbeitsplatz, das ist ja toll.
Und du musst alles bespielen. Also ich freue mich drauf. Wir reden natürlich über all das. Du liest dort die Texte am Mittwoch von deinem Namensvetter, zumindest Vornamensvetter, David Foster Wallace. Darüber reden wir gleich. Ja, ordentlich Budenzauber bzw. Inselzauber. Rügen, deine Insel. Warst du schon mal da bei den Störtebeker Festspielen?
Ja, ich war schon mal da und ich bin gut bekannt mit einem Schauspieler, der den lange gespielt hat, der Sascha Glut. Ja. Der ist nämlich der Sohn meiner ehemaligen Russischlehrerin aus Rostock.
Guck mal, die Welt ist eine Erbse, sag ich immer, oder?
Wahnsinn.
Hättest du mal Lust mitzuspielen, einen Piraten oder in Bad Segeberg, einen Schurken?
Ich würde gerne mal sehen, wie diese Koggen dann wirklich funktionieren, weil man sieht es natürlich, dass die fahren und so, aber wie das so im Einzelnen funktioniert, das weiß ich natürlich nicht.
Ja, und es ist bestimmt was ganz Besonderes, wenn man so einen Open-Air-Sommer dann auf der Insel oder in Bad Segeberg eben bei den Freilichtspielen verbringt. Wow, David, so viel unterschiedliche Rollen, ist doch toll, oder?
Ich staune auch gerade so ein bisschen.
Eine Riesenschublade, in die du passt, so viel unterschiedliche Genres, wirklich klasse. Ich meine, das ist ja nicht selbstverständlich.
Ja, es macht einfach großen Spaß, verschiedene Sachen auszuprobieren. Ja. Es wird einem irgendwie, oder mir wird einfach schnell so langweilig, wenn es sich so einsortiert und immer gleich bleibt. Und darum ist es einfach der schönste Beruf für mich.
Ja, und gerade hast du aber auch ein bisschen traurig geguckt, als du hier Hannelore Hoger noch mal gesehen hast. Ne?
Ja,
zusammen wart ihr Bella Block.
Das hat mich echt getroffen,
ich glaub,
die Nachricht.
Auch zu jeder Premiere gekommen, ne? Ihr wart sehr eng befreundet, auch außerhalb der Dreharbeiten.
Saß, genau, und dann hat sie manchmal in der zweiten Reihe gesessen und wenn sie was nicht verstanden hat, nachher wurde es ein bisschen schwerer, dann hat man sie gehört, wie sie zu ihrer Begleitung sagte, sag mal, kann da nicht mal ein bisschen lauter sprechen? Ich verstehe den nicht. Das war wirklich jedes Mal wirklich sehr, sehr lustig. Ich habe immer gehofft, dass der Kollege es nicht hört. Ich weiß nicht.
Also du warst es nicht. Wahrscheinlich hatte sie ja das Privileg, dann nach den Vorstellungen auch zu dir zu kommen.
Ja, hatte sie. Auf jeden Fall.
Dass du ihr dann das nochmal erklären konntest, was du da gesagt hast.
Das hat sie, das sowieso, aber sie kam wirklich dann teilweise aus Hamburg nach Berlin, wenn wir beim Theatertreffen waren. Ja. Und auch als sie schon ein bisschen Hüftschmerzen hatte, dann ging sie mal zwischendurch raus und ist immer vorne auf dem Gang immer hin und her. Dann ist sie wieder reingekommen, aber sie ist immer zu den Stücken gekommen. Ganz, ganz herzlich.
Ja, und auch nicht selbstverständlich.
Ach, absolut.
Muss man sich erstmal auf den Weg machen. Schön. Ja. Und gerade haben wir dich mit so langen Haaren gesehen, die hattest du wirklich.
Weil da war ich 18, das ist mein 18. Geburtstag.
Diese richtige Matte.
Ja. Ja, sie waren immer schon dünn, aber sie waren lang.
Jetzt sind sie auch länger, habe ich gesehen.
Ja, stimmt. Ich habe das erste Mal so ein bisschen die Möglichkeit gehabt, über einen langen Zeitraum nicht immer schneiden zu müssen für historische Rollen, die meinetwegen im Nazi-Milieu spielen und dann immer diese Cuts. Und darum habe ich es einfach mal wachsen lassen.
Ich finde sowieso, das sieht sehr so künstlerisch, so sommerfrisch aus. Du könntest irgendwie so in so einer Thomas-Mann-Zeit irgendwo am Haus am Meer jetzt stehen und gehaltvolle Gespräche führen in diesem schönen Sommeranzug.
Du, ganz ehrlich, nicht nur in der Thomas-Mann-Zeit. Also ich könnte auch so am Meer stehen, kein Problem.
Sehr, sehr gut sieht das aus.
Vielen Dank.
Und wir haben gesehen, du hast einen Hund. Gustav heißt er. Mit dem machst du Yoga morgens.
Teilweise ja. Auf jeden Fall wache ich morgens mit ihm auf. Das erste Tier, was ich sehe. Und dann habe ich diese Faszienrolle, hat man ja eben kurz in dem Ausschnitt gesehen, wo ich mich dann wirklich morgens immer so ein bisschen Strecke drauf, was ganz cool ist. Und das ist so seine Zeit, um Guten Morgen zu sagen. Genau. Da sagt er mir Guten Morgen und dann läuft er immer so mit. Das findet er gut. Wahrscheinlich denkt er, da kann ihm nichts passieren, weil ich die Hände unten habe.
Ja, oder der hofft, dass du noch ein Leckerli irgendwo verbirgst in der Tasche.
Ja, oder er freut sich, dass ich auf einmal so klein bin wie er.
Zum Beispiel, und ihr so auf Augenhöhe seid. Aber der ist ja super süß. Was ist das für einer?
Das ist ein Norfolk-Terrier und der kann auch lächeln. Ach. Der zieht eine Lefte so hoch und dann lächelt er dich an.
Und kann auch Pfötchen geben, und hast du ihm so ein paar Tricks beigegeben?
Nee, das mache ich nicht. Sowas meine ich.
Nee. Aber, guck mal, das sieht aus, als wäre der hier bei uns auf dem roten Sofa, aber den hattest du noch nicht mit, ne?
Nee, der ist zwar jetzt oben in der Garderobe, aber das ist hier auf jeden Fall nicht das rote Sofa.
Ja, wir haben ja eigentlich ein bisschen gehofft, dass du ihn mitnehmen könntest, aber der ist, ich sag's mal ganz ehrlich, damit die Zuschauer es auch wissen, so unerzogen.
Ja, das muss ich sagen. Und der Geruch.
Und der Geruch, ja. Also haben wir gedacht, das packen wir hier nicht auf dem roten Sofa. Dabei liebt er Rot. Wir haben auch so dieses Foto, wo er im Wald ist. Und da springt er auch voll auf Rot ab. Irgendwie auf so einem Baumstamm.
Aha, ja, stimmt, auf so einer Bank.
Guck mal, der Hund sieht Rot, mag Rot. Also von daher, erzieh noch ein bisschen, dann können wir ihn das nächste Mal hier auch mit aufs rote Sofa nehmen. Aber weil du schon so gerne Hunde magst, bist du wahrscheinlich auch an diese Rolle gekommen, Eat, Pray, Bark. Also essen, beten, bellen.
Ja, es war auf jeden Fall so, dass ich mich gefreut habe, dass man mal mit Hunden drehen kann. Also dass man auch Schauspieler, die bis dahin noch keine große Verbindung zu den Tieren so haben, dass sie sozusagen in 8 Wochen mit diesen Vierbeinern zusammenarbeiten müssen. Und das hat gut geklappt. Das war wunderbar.
Also die Geschichte ist, es gibt 4 oder 5 Leute, treffen sich in den Tiroler Bergen, haben alle unerzogene Hunde und wollen jetzt mit dem Hundeguru ihre Hunde so ein bisschen auf Spur bringen.
Genau. Und es liegt natürlich nicht an den Hunden, dass das irgendwie alles nicht
immer
funktioniert.
Immer am anderen Ende. Ja. Der Reine sagte Rütter auch. Wir gucken mal rein. Eat, Pray, Bark.
Also das ist übrigens Lady Gaga oder Chick, je nach ihrer Laune. Und ich bin der Siggi und das ist mein Ehemann Helmut. Professor für Literatur des 19. Jahrhunderts. Gaga und mein Mann haben ein Problem miteinander.
Ich habe kein Problem mit dem Hund. Der Hund hat ein Problem mit mir.
Helmut ist Teil des Problems, aber er ist auch auf dem Spektrum.
Auf dem Spektrum? Sag mal, habe ich was verpasst? Zum Beispiel eine professionelle Diagnose?
Soll ich jetzt bitte beruhigen? Ich vermute es.
Ach, du vermutest es nur? Dann ist ja alles in Ordnung. Noch irgendwas, was du vermutest? Und das hier auf einer wurmstichigen Kutsche in den vollkommen Fremden erzählen möchtest?
Super lustig und vor allem sehr erfolgreich. Ihr habt, glaube ich, über 7 Millionen Mal wurde er schon sich angeschaut in der Mediathek. Also es ist irgendwie ein Wahnsinn. Sehr erfolgreich. Liegt an euch, liegt an der Komik. Was magst du an dem Film?
Es liegt auch sehr an Rory Gislason, der ja sehr, sehr gut aussieht, das muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist ein ehemaliger Fußballer, der...
Ja, und ein smarter Typ, ein
toller... Mit so langen Wikingerhaaren, teilweise oben ohne, als Mann.
Ja. Mhm. Und es liegt natürlich an dem tollen Cast, an Alexandra Maria Lara und alle, die damit spielen. Das ist einfach toll. Das macht einfach, hat großen Spaß gemacht, da die 8 Wochen
und
in den Tiroler
Hunde
Bergen.
Ist natürlich auch total süß. Hattet ihr da eigentlich ein riesiges Tuvabo mit so vielen Hunden am Set und Hundetrainern wahrscheinlich und alle haben nicht richtig gehört?
Ja, wir hatten tatsächlich für jeden Hund eine Hundepuppe. Ach. Für die Proben und manchmal für einen Anschnitt. Oder da war wirklich, dass die Hunde nicht zu gestresst werden. Und dann war das so, wurde damit erstmal so rumprobiert, wie das dann aussieht. Auf so einer Kutsche beispielsweise, wo welcher Hund sitzt und so. Dadurch waren die nicht ganz so gestresst. Aber die hatten schon einen strammen Arbeitstag und eine ganz tolle Hundefamilie. Also die Trainerinnen dahinter, die waren einfach Zucker. Auch mit den Hunden. Und das war eine tolle Filmfamilie.
So ein bisschen hatte ja gerade auch Lady Gaga Ähnlichkeit mit deinem Gustav, finde ich. Auch so ein kleiner...
Ja, die war auch echt süß. Das war echt ein kleiner süße Hündin. Ja.
Aber du hast deinen Hund nicht auch noch mitgehabt bei den Dreharbeiten?
Das war leider, das war untersagt, richtig. Ah. Also da konnte ich auch nichts machen. Der musste wirklich zu Hause bleiben, weil das lenkt ab. Vom Geruch von allem, die kennen sich nicht und das ging nicht.
Nimmst du Gustav denn ab und zu mit zu Dreharbeiten?
Ja, eigentlich immer.
Ach, ja. Und wo ist der dann? Muss der im Hotelzimmer bleiben oder kommt der mit ans Set?
Nee, der kommt mit in meine Unterbringung, je nachdem, was man so hat, als Kabine. Und wenn man dann Drehpause hat, dann hat man Zeit zusammen und so ist das.
Oder gehst du Gassi, fütterst?
Ja, oder er ist einfach nur da.
Spielst ein bisschen. Ja. Beruhigt er dich? Oder warum, warum nimmt man so einen Hund, so ein Tier mit? Muss man die ganze Zeit auf sich verantwortlich?
Wir sind eigentlich immer so zusammen. Auch wenn wir jetzt Theaterproben haben, also ich Theaterprobe habe, dann ist er halt zu Hause. Die Probe dauert 4 Stunden, 5 Stunden. Mhm. Das können die zu Hause gut rumbringen. Und dann ist er halt da. Ja.
Süß. Du hattest aber auch immer Hunde, glaube ich, oder?
Ja, immer.
Schon als kleines Kind, als Junge?
Ja, ich bin schon mit 12 einfach jeden Tag mit meinem damaligen Dackel in Rostock mindestens 1,5 Stunden durch den Wald gegangen. Jeden Tag. Das war auch so der Deal mit meinen Eltern. Also, du kriegst einen Hund, aber du kümmerst dich. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dadurch gehe ich auch so wahnsinnig gern viel spazieren. Mhm. Ich bin so ein Schrittezähler. Ich gehe manchmal so 22.000 Schritte.
Wow.
Das sind dann so ungefähr 17, 18 Kilometer.
Und lernst du dabei Text oder hörst du Podcasts oder klassische Musik?
Oder stramm gehen und Leute beobachten. Also die ganze Zeit auf Sendung. Oder über Text nachdenken, natürlich, klar, wenn eine Probensituation das erfordert.
Guckst du dir dann auch schon so mal ein bisschen was ab für eine Rolle bei Leuten?
Ja, intuitiv. Aha. Anders geht's ja gar nicht. Ich glaube, das mache ich seit 52 Jahren. Wirklich.
Muss ich aufpassen.
Der Beruf fing nicht erst vor 30 Jahren an.
Ja, ich stelle mir das schön vor, wenn dann immer schon mal einer da ist und auf einen wartet. Gerade wenn man so ein bisschen als Schauspieler ja auch immer an anderen Ort mit anderen Leuten ist und dann so eine Konstante mitnimmt ins Leben.
Absolut.
Kopfkissen oder ein Hund.
Ja, und es freut mich auch.
Wir haben schon gesagt, du kommst gebürtig von der schönen Ostseeinsel Rügen. Und
ja. Da
war meine Kollegin Elisabeth Bergmann und hat einen leidenschaftlichen Bootsbauern kennengelernt.
Bei so einem Boot sage ich nicht nein. Das hat mir jemand geschenkt, weil er nicht mehr dazu gekommen ist, das zu segeln. Ich finde, es gibt nichts Schöneres als Holzboote auf dieser Welt.
Philipp Schwitterler kommt ursprünglich aus Freiburg im Breisgau. Bei seinem Zivildienst in Niendorf verliebt er sich in die Ostsee. Heute besitzt er auf Rügen die Werft Valhalla, gleich an der Strecke des rasenden Rolands. Mehr Rügen geht kaum.
Die haben mich sehr freundlich aufgenommen, die Leute hier. Das ist ja das Schöne am Norden, dass es irgendwie, die sind halt so da in den Tälern im Süden, da sind die immer so, die tun zwar so freundlich oder die sind zwar immer so offen und dann, aber die sind im Grunde viel verschlossener als die Menschen im Norden. Das ist mein Eindruck. Ich glaube, das hat was mit der Freizügigkeit und der Hanse und so zu tun, mit dem Handel.
Philipp ist Zimmermann und Bootsbauer. Schon als Kind war Holz für ihn mehr als nur ein Material.
Holz ist, wenn man es pflegt, hält es sehr lange. Wirklich, 100 Jahre ist nichts. Hier sieht man noch den Riss. Ne? Jetzt muss ich hier alles Rotte wegnehmen und auch innen das Gesunde lassen und dann wieder was aufbauen.
Philipp zieht es auch immer zum Wasser.
Boote sind ja wie Wesen, also dass die eine Seele haben, weil die so autark im Wasser schwimmen können. Ja, und weil sie einfach auch so schön sind. Da wurde der Kiel neu gebaut und mehrere Planken. Und da habe ich da mitgebaut und habe auch das Boot dann kalfatert.
Kalfatern heißt, dass er die Planken mit Teer und Hanf abgedichtet hat. Zurück auf die Werft. Philipp hatte schon Gesellen und Lehrlinge, aber meist arbeitet er alleine. Nur im Sommer hat er immer Gesellschaft.
Die Schwalben kommen jedes Jahr wieder zu mir. Und ich habe den Eindruck, die werden jedes Jahr ein paar mehr. Und die sind also ortstreu hier. Und das heißt für mich, oder das ist wahrscheinlich so, dass die auch ortstreu sind an einem Ort auf dieser Welt, wo die im Winter sind. Und ich würde gern wissen, wo dieser Ort ist.
Zum Hinterherreisen kommt Philipp Schwitterler aber nicht. Dafür hat er zu viel zu tun.
Die ältere Generation hatte irgendwie mehr Kapazitäten, sich um die Boote zu kümmern, während die Jungen so in Anspruch genommen sind, dass sie gar nicht mehr sich um ihre Boote kümmern können. Und da ist, und weil auch alles irgendwie ein bisschen teurer wird, habe ich den Eindruck, dass der Markt irgendwie schwierig ist.
Trotzdem, die klassischen Boote aus Holz haben immer noch eine große Fangemeinde. Schwitterler wird nicht langweilig. Außerdem gibt es auch noch ein eigenes Projekt.
Man sagt ja immer, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Und ich habe ein wunderbares Holzboot. Und mein Traum ist, dass ich das Boot so weit fertig habe, dass ich damit selbst segeln kann. Einfach auch mich ein bisschen, selbst ein bisschen mehr auf dem Wasser bewegen kann.
Philipp Schwitterler, ein Mann, der seinen Traum lebt und altes Handwerk lebendig hält.
Ja, auch ein toller Beruf. Sieht so meditativ aus, ne?
Wunderschön, auch mit Holz den ganzen Tag umzugehen, ist ja auch was ganz, ganz Tolles.
Und in der Landschaft, am Wasser, auf Rügen.
Ja.
Welche Kindheitserinnerung hast du noch an Rügen?
Tatsächlich den rasenden Roland, das Yachtschloss Granitz mit dem Turm, wo man wirklich einen Blick hat, unglaublich schön. Und eben auch die Werft in Lauterbach. Die Werft.
Kennst du?
Ja, ich glaube, das war jetzt nicht in Lauterbach, oder?
Ja.
Aber bei Putbus diese Werft, da hat mein Cousin damals tatsächlich Bootsbauer gelernt.
Oh, wow.
Vor der Wende, ja. Mhm.
Und hast du heute noch viel Kontakt? Oder bist du heute noch da? Ist das noch ein Sehnsuchtsort?
Ja, Rügen? Also wenn wir wirklich Urlaub machen an der See, dann fahren wir nach Rügen oben an den Nordstrand.
Ist das nicht FKK?
Kannst du auch deinen Hund mitnehmen, kannst Badehose weglassen, mehr anziehen, was, wie auch immer.
Ja.
Ist wirklich wild, ist wirklich schön.
Ja.
Und es ist ein ganz toller Einstieg ins Wasser, mega.
Also das ist traumhaft. Ne? Man muss gar nicht so weit wegfahren. Es ist so schön bei uns. Wenn man mal die Zeit hat, so richtig Deutschland anzugucken, gibt es so viele schöne Ecken. Und natürlich der Norden, klar, ganz besonders.
Absolut.
Du bist auch da, glaube ich, aufgetreten auf Rügen, oder? Mit deiner Band damals. Wie weit seid ihr gekommen? Du warst ja dann in Rostock.
Ja.
Wie groß war der Radius?
Der Radius war, ich sag mal, so bis Berlin und so und dann die ganze DDR-Breite auf jeden Fall. Und dann nach der Wende natürlich auch im Westen, klar. Ja, da, ich war der Jüngste, aber ich war der Einzige, der Noten konnte.
Sieht ein bisschen nach den Kellys aus.
Ja, den Kellys, gutes Stichwort. Die Kellys, die haben zu der Zeit in Rostock auf der Krübeliner Straße in der Fußgängerzone tatsächlich am Tag gestanden und auch wie wir Musik gemacht und so, weiß nicht, Flyer verteilt, auf jeden Fall auf Konzerte hingewiesen. Und dann gab es nachher irgendwann die Hanse Sale. Und ich habe mit dem Patrick mal irgendwann dann später
Patrick Kelly
im Kölner Treff gesessen und habe ihm das erzählt, dass wir nämlich in diesem hanseatischen Ding da mit dem Windjammer-Treffen mega zu viele Zuschauer hatten. Und ich weiß, die mussten irgendwie gucken, wo sie blieben.
Nein. Also
wir hatten mehr Zuschauer als die Kelly damals.
Also ihr wart quasi die Kellys des Ostens.
Naja, nicht
so
ganz.
So ein bisschen. Aber sieht nach Folk aus. Also ihr habt so Diddle-Musik. Also
vom Folk kommend haben wir dann irgendwann angefangen, so die Pogues nachzuspielen, also so Folk-Punk zu machen.
Ja.
Ein bisschen wilder. Und das war der Umgang, nannte sich das, der Umgang.
Welcher bist du da? Oder sieht
der mit der Geige.
Ach, der mit der Geige da links.
Der grimmig guckt.
Ah, ja, sehr grimmig. Das hat dir irgendwie nicht so gefallen anscheinend.
Ja, damals schon kamerascheu gewesen. Ja, das ist der Umgang, nannte sich das, in Warnemünde. Das war so eine Festivität einmal im Jahr.
Aber du bist ohnehin sehr musikalisch. Ne? Du hättest auch Berufsmusiker werden können. Was, glaube ich, auch im Konservatorium, Geige, was spielst du noch alles?
Ja, ich habe mit Geige angefangen, dann habe ich in der Band halt irgendwann auch mit Gitarre angefangen. Dann, wer Geige und Gitarre spielt, kann automatisch auch sich auf der Mandoline auskennen unter Umständen. Das habe ich gemacht, mit gesungen, ist ja klar. Und dann habe ich wirklich nach der Wende, als meine Lehre dann kaputt ging, leider durch die Wende, mein Lehrvertrag sich auflöste, habe ich Abitur gemacht und habe dann Musik studiert für ein Jahr auf Lehramt. Mhm. E-Gitarre mit meinem externen Lehrer in Berlin.
Ja. Mhm. Und daraus ist aber dann nichts geworden?
Ich musste dann zur Fahne, ich musste dann zum Zivildienst. Ja. Und dann sagte man mir, der Lehrer wäre der Einzige, der diesen Lehrer hat. Der war wirklich toll oder ist noch toll. Und sie können mir den nicht mehr bezahlen, wenn ich wiederkomme. Und ich müsste dann klassische Gitarre machen. Und dann habe ich gesagt, nee, deswegen bin ich ja nicht hier. Ich wollte ja wirklich.
Du wolltest
ja
Rockstar werden, ja. Ne? E-Gitarre ist ja klar.
Ja. Gibson.
So nicht mehr Folk, sondern dann richtig.
Oder richtig oder mit so. Druck.
Okay. Ja. Und dann hast du gedacht.
So. Dann habe ich gedacht, so, nee, also was gibt es denn noch mit Bühne? Ach, Berlin ist auch
das
schön.
War klar, du wolltest auf die Bühne.
Ja, das hat mir immer Spaß gemacht. Also unsere Mucken, hieß das damals, wir Mucken, die waren geil. Das hat echt mega Spaß gemacht. Die
Applaus.
Leute standen da, haben getanzt und angefeuert. Wir haben nächtelang. Manchmal treffen wir uns auch heute noch auf dem DAS und sitzen an einem Ort, wo auf der einen Seite der Botten ist, auf der anderen Seite die Ostsee und singen die ganze Nacht unsere alten Lieder.
Also ach, hör auf.
Ja, bis es wieder
muss
hell
mal Bescheid
wird.
Sagen, kommen wir mal mit der Kamera vorbei und
hören uns mal an,
was ihr da macht. Aber toll, dass ihr noch Kontakt habt.
Ja, wir haben immer noch Kontakt. Der Ulf da mit der Flöte, das ist unser Sänger gewesen, unser Frontmann, der kommt zu meinen Lesungen, wenn ich da oben in Karl-Müritz mal lese, jetzt wie, oder in Villa Papendorf wie letztens, dann ist der da und wir freuen uns jedes Mal aufeinander, wie Geschwister.
Ach, klasse. Also es sollte Bühne sein und wie mit der E-Gitarre, das wurde nichts, dann hast du gedacht, dann gleich richtig groß, ich werde Schauspieler.
Ja, und nach Berlin. Ich wollte unbedingt nach Berlin. Mhm. Also, das war damals die Stadt in den 90ern. Da wollte man einfach hin.
Und da Ernst-Busch-Schule, Schauspielschule, großes Renommee.
Ja.
Wolltest du auch hin? Du bist ja auch dann dahin gegangen, aber eigentlich bist du nur aufgrund eines tollen Lehrers da geblieben. Und der will dir mal was sagen.
Ah. Hallo, David. Also, der Kameramann hat gesagt, ich soll ein freundliches Gesicht machen. Das ist mir. Hoffentlich gelungen. Ich habe gehört, du hast es jetzt bis aufs rote Sofa vom NDR geschafft. Das ist ja ganz großartig und vielleicht auch ein Ergebnis unserer Bemühungen auf der weltberühmten Ernst-Busch-Schauspielschule. Als wir beide versucht haben, einen Text von Kleist schön aufzusagen. Also mach einfach weiter so, es geht ja ständig aufwärts. Dein Thomas.
Ach, super.
Oder? Der
Ach,
wunderbare
toll.
Thomas Thiemann.
Ja, mega. Also das war wirklich eine Offenbarung. Die Zusammenarbeit mit Thomas war wirklich großartig. Ja,
wir haben ihn bei Dreharbeiten erwischt und er hat sofort gesagt, klar, muss ich was zu sagen.
Ja.
David, was genau hat er denn gemacht oder wie hat er dich unterstützt?
Naja, ich war ja selber wahnsinnig unsicher. Man ist ja, wenn man da ankommt, man ist ja noch kein Schauspieler. Man hat man ist begabt, man hat Talent irgendwie. Und dann kommt man in so ein Apparat, in so eine Hochschule und dann sind viele andere Studenten da und die einen wissen immer schon über alles Bescheid, die wissen, wie Theater geht und wer wie gut und wo ist und so. Und das war mir alles, das war mir alles zu viel und auch zu fest. Und da habe ich mich so ein bisschen gegen gesträubt und bin dann eigentlich immer nach Rostock gefahren und habe wieder ein bisschen Musik gemacht. Okay. War mir irgendwie näher.
Ja.
Und dann haben die aber irgendwann gesagt, so David, jetzt musst du aber auch mal hier ein bisschen Gas geben, weil sonst, Und dann haben sie mir den Lehrer extern beigestellt. Und der Thomas probierte damals an der Schaubühne selber in dem Stück und auch Schroffensteins von Kleist und hat gesagt, komm, das machen wir zusammen. Und dann habe ich einen Menschen kennengelernt, der mit seiner Körpergröße und seinen zarten Händen so ganz fein und sensibel sein konnte, aber eben auch wie ein Wirbelsturm.
Ja.
Und in dem ganzen Beruf aber eine Normalität und eine, das, was ich immer so vermisst habe, eine Bodenständigkeit mitgebracht hat, weil der kommt eigentlich auch aus dem Handwerk, der ist auch Schlosser ursprünglich.
Ach,
und das hat mir sehr gelegen, das war genetisch irgendwie, hat das gematcht. Und da haben wir eine gute Zeit gehabt und ich habe es, nachdem diese komische Angst, dieses Korsett nicht mehr so empfunden.
Aber guck mal, da kann man wieder sehen, wie wichtig es ist, dass man in gerade jungen Jahren, wenn man sich noch entwickelt, die richtigen Menschen trifft,
absolut,
die etwas in einem sehen und einen unterstützen und einem so ein bisschen
richtig
Luft unter die Flügel geben, ne?
Ja, ja. Und einem so ein bisschen Sicherheit, die Stütze, ja. Ja, ja.
Ja, und du hattest ja auch eine starke Klasse, ne? Ich glaube, bei dir war Lars Eidinger und Fritzi Haberland und wer war da noch? Noch irgendjemand Berühmtes?
Ja, Nina.
Nina Hoss auch noch.
Ja, und auch ganz viele tolle andere Studenten und Schauspieler, die, ja.
Aus denen was geworden ist. Und hast du das, oder habt ihr das damals schon gespürt, dass ihr eine starke Klasse wart? Oder ich meine, du hast ja gerade erzählt, du hast selbst mit dir gerungen. Haben die anderen auch gerungen? Oder war bei denen so ein Lars Eidinger, der heute ja auch...
Nee, wir haben alle gerungen. Wir haben uns alle auch richtig... Man hat immer gesagt, ab dem zweiten Jahr, die Schauspielschüler, am ersten Jahr waren wir noch am Diskutieren und ab dem zweiten Jahr saßen sie in der Teeküche immer und haben so ein bisschen nach unten geguckt und haben überlegt und gedacht, wie macht man es jetzt? Und das hat man richtig gemerkt.
Ja.
Und wir hatten einfach auch die Möglichkeiten, Lars zum Beispiel und Marc, die sind dann an die Schaubühne gegangen, weil die sich einfach neu gegründet hat, also mit dem Ostermeier, die Übernahme und so weiter. Also wir hatten so eine Startrampe in einer Zeit, wo sich ganz viel entwickelt hat.
Mhm.
Und ich bin, glaube ich, mit meiner damaligen Freundin Maria Simon, wir haben schon ein Kind gehabt und sind dann beide frei geblieben, als Einzige aus dem Jahrgang.
Mhm.
Und haben gesagt, okay, wir kümmern uns ums Kind und der eine arbeitet und der andere bleibt beim Kind und so. Und darum sind wir frei geblieben und sind immer noch geblieben. Also das war damals so unsere Startrampe.
Aber kostet auch ein bisschen Mut. Ist ja mehr Risiko, ne? Als wenn du dich am Anfang mal erstmal anstellen lässt.
Absolut.
Und eine Sicherheit
hast. Ich weiß nicht, ob es heute noch so funktionieren würde. Also damals haben wir es so aus dem Ärmel geschüttelt.
Ja.
Heute rückblickend muss ich sagen, okay, wir haben mit Konsequenzen jetzt nicht so gerechnet.
Ja, und bei dir läuft es ja auch glücklicherweise, gibt ja auch genug Kollegen, bei denen läuft es nicht ganz so gut. Aber ist es weil du sagst, ihr hattet damals schon ein Kind, ist es der Sohn, der jetzt auch Schauspieler ist?
Genau, das ist Ludwig.
Ah, echt, das ist ja toll. Also von daher geht die Dynastie weiter.
Ja.
Schön. Ja, ungeschoren davonkommen und weiterleben, als wenn nichts gewesen wäre. Das konnten ja viele, aber so eine Spurensuche ist schon krass, ne? Wie sich dann Menschen wirklich so in so ein Leben reindenken, reinfuchsen und versuchen, dort ganz viel zu entdecken von dem, was war, oder?
Ja, wir haben es in der Familie, haben auch mit dieser im Dritten Reich und was hat der Opa gemacht und so, da gibt es auch so, ja, wo man nicht weiß, wie es denn gelaufen, wie ist. Man bleibt dann so ein bisschen das ganze Leben lang so ein bisschen im Dunkeln.
Mhm.
Und die versuchen halt durch Recherche wirklich aufzudecken, aufzuhellen.
Ja.
Bin ich mir sehr, sehr dankbar, wenn jemand sowas macht.
Im Grunde bist du, oder als Schauspieler musst du ja auch auf Spurensuche gehen. Du musst ja wirklich dich reindenken, reinfühlen in ganz andere Zeiten und auch in diese düsteren Zeiten. Denn du hast ja auch einige Figuren schon gespielt, einige Rollen, die eben auch in dieser Nazi-Zeit gespielt haben.
Ja.
Wie ist es für dich, da dich so reinzubegeben und...
Ja, das ist das Interessante ja auch an dem Beruf. So habe ich früher auch Bücher gelesen, so als Kind, wenn es so historische Romane waren, was ich gern getan habe, dann habe ich mir die Figuren ja auch immer vorgestellt. Darum waren manchmal die Verfilmungen ja auch Enttäuschungen, weil man sich das ganz anders vorgestellt hat. Jetzt im Hinblick aufs Dritte Reich beispielsweise oder so Nazis oder so, das ist immer, da darf man sich von nichts scheuen. Ne? Das sind ja Figuren, die meistens eine Art von Normalität hatten, die man ihnen ja nicht zutraut, so wie dieser Lagerkommandant von Auschwitz beispielsweise oder so. Und man denkt ja immer, das sind die Monster per se, aber es sind ja die Menschen, die es dann, die Umstände, die zu Monstern machen. Und das hat mich immer total interessiert.
Ja, das glaube ich. Und auch dieses Gefühl, wenn du dann diese Uniform anziehst. Und
ja,
diesen, was du gesagt hast, diesen geschnittenen, gestochenen Haarschnitt hast.
Ja, wie bei den Fälschern, dieser Ledermantel oder so, der macht was. Ja, oder der hat auch einen Ledermantel, genau.
Ja.
Das macht was mit einem, ja.
Also hilft einem auch, in die Rolle zu ich will jetzt nicht sagen, Ben Becker hat mal gesagt, sag bloß nicht in die Rolle schlüpfen, ich hasse das. Also ich sage, in diese Rolle zu gehen.
Ja, also, wie man da hinkommt. Ja. Also auch immer, ne? Ja, das hilft auf jeden Fall. Und das hilft natürlich auch, den Körper zu verändern und
in eine Haltung zu kommen.
Eine Haltung zu kriegen und eine Zeit zu transportieren.
Also du hast, oder was mich wundert, du hast ja einige von diesen Rollen gespielt. Erschüttert es dich nicht eigentlich selbst so ein bisschen, dass die dich immer wieder da sehen in dieser Zeit, in dieser Rolle, auch als Nazi?
Also im Westen nichts Neues, war ja nur im Ersten Weltkrieg. Ja. Das war also dieser General, da ist natürlich auch mit der Glatze und diesem Bart und so, diese ganze Verwandlung auch noch im Gesicht und Maske und dann diese Kälte. Und das hatte seinen Reiz. Das ist immer so situativ. Mhm. Und bei den Fälschern war es eben so, dass selbst dieser Adolf Burger, der das ja geschrieben hatte, dieser 92-jährige Mann, der in Auschwitz mehrere Zehen am Frost verloren hatte, der kam uns am Set besuchen und sagte, oh, mein SS-Hauptsturmführer zu mir, und ich stand da, und das war so spooky. Das erlebst du auch wirklich nur beim Film, solche Situationen. Und nein, ich finde es, um auf die Frage zurückzukehren, nicht fragwürdig. Und es macht mir auch jedes Mal Spaß, diesem Schurken ein neues Gesicht zu geben oder einen neuen Körper zu geben.
Und die Fälscher war ja immerhin so erfolgreich, dass ihr dafür Oscar-prämiert worden seid. Also ich meine, wer hat schon als deutscher Schauspieler einen internationalen Oscar? Du spielst jetzt auch wieder einen... Ja, was ist das? Stand schon der Mörder? Bist du ein... in Uniform?
Ja, also SS auf jeden Fall. Ja, genau. Hauptscharführer, glaube ich.
Auf jeden Fall was Schlimmes. Und das ist eine vierteilige, preisgekrönte Serie.
Ja. So, Punkt aus, ne?
Ja. Ich habe übrigens einen Dreher drin gehabt. ARD, Stern schon der Mörder, und Netflix
Eat Pray Park.
Ja. Genau, also so rum ist es. Aber gerade wenn du solche Rollen wieder mal gespielt hast, wie gut tut es dann eigentlich, wenn man mal wieder was Leichteres spielen kann, was Komischeres, was Unterhaltsameres?
Ja, nun muss ich dazu sagen, die Dreharbeiten zu dieser kleinen Serie waren
vierteilig,
durch die Zusammenarbeit mit dem Regisseur und mit Niki Ovčarek waren einfach, haben so einen großen Spaß gemacht, dass wir also neben den vor der Kamera stehen einfach auch spaßige Momente hatten hinter der Kamera. Muss man mal ganz ehrlich sagen, wir sind da aufeinander getroffen und haben uns mega gut verstanden. Und das war eine schöne Drehzeit, wenn auch das Produkt natürlich so krass ist. Ja gut, jetzt bei Eat Pray Bark war es dann natürlich so, dass man sich da Zeit nehmen konnte. Und
schöne Landschaft, Tirol. Schön,
genau, nicht allzu viele Textmassen und nette Kollegen, das war auch nicht ohne.
Und wie ist es denn auf der Bühne? Also wenn du jetzt alleine auf der Bühne bist und dieses ganze große Schauspielhaus, von dem wir schon gesprochen haben, hier in Hamburg bespielen musst, in der Lesung von David Foster Wallace, wie ist das?
Das ist im Vorfeld wahnsinnig aufregend, weil man hat ja nichts außer einen Tisch und einen Stuhl. Und ein Mikro natürlich, in dem großen Haus brauche ich ein Mikro, sonst vor 400 Leuten mache ich es ohne. Ja. Aber das ist aufregend, und dann geht man raus und dann ist das die Ur-Theatersituation. Es geht ein Mensch auf eine Bühne und da sind Leute und die sind deswegen gekommen. Es ist nur Liebe im Raum. Es ist so schön, dass diese Leute dann ganz aufmerksam einem Vorleser zuhören. Wunderbar. Also ich liebe das. Ich habe auch einige Programme. Foster Wallace ist einer meiner Liebsten, aber es ist immer wieder schön, auf die Bühne zu gehen und dem Publikum so eine Lesung zu schenken.
So direkt zu sein.
Ja, und sie anzuschauen, und man hat Kontakt. Es ist anders, als würde man jetzt in der Rolle spielen, wie beim großen Stück, sondern man hat ja immer den direkten Kontakt in die ersten Reihen bis hin. Darum lasse ich auch immer ein bisschen Licht im Zuschauerraum an, damit das nicht abreißt.
Aber du spielst auch in gewisser Weise. Es ist nicht nur Lesen.
Ja, man hat auch beim Hörbuch spielt man, weil im Kopf entstehen ja Figuren. Also muss man denen ja auch Charaktere geben und einen Rhythmus. Und ja, klar, es macht Spaß. Man sagt eigentlich, wenn man von der Musik kommt, man musiziert den Text oder man musiziert die Partitur.
Sehr schön.
Ja, finde ich auch.
Finde ich sehr schön. Und David Foster Wallace, warum den? Das ist ja nicht das erste Mal, dass du mit ihm Lesungen machst, mit seinen Texten.
David Foster Wallace hatte die, der ist leider schon tot, hatte die großartige Begabung einfach so.
Aber ist er das? Hier sehen wir ihn.
Ja, das ist er.
Cool.
Ja. War in jungen Jahren ein Tennis-Genie in den Staaten. Ja, der war kurz vor der Profikarriere. Und der kann so genau Situationen beschreiben, so sezieren und so genau aus den Figuren heraus Figuren erzählen, dass man das nicht verpassen will. Das ist so lustig, obwohl es teilweise auch traurig ist oder auf jeden Fall in die Tiefe geht. Aber es ist mit so einer Dynamik, das ist unbeschreiblich. Das hat nach ihm irgendwie keiner mehr so richtig geschafft, ehrlich gesagt.
Du bist ja wirklich ein absoluter Lieblingsautor von dir. Ne? Du feierst ihn ja groß. Was für ein Text ist es, den du jetzt liest?
Es sind verschiedene Texte. Mhm. Zum Beispiel ist einer dabei, der ist wirklich einfach nur lustig. Das ist ein Bauarbeiter, der schreibt an seine Versicherung einen Bericht über einen Unfall, der ihm passiert ist, weil er allein auf der Baustelle eine Tonne mit 900 Kilo Ziegelsteinen versucht hat, langsam runterzulassen und dabei natürlich in die Höhe gerissen wurde. Und dadurch war die Tonne dann leer, als sie unten aufkam. Er hatte sich aber oben verkeilt. Und indem sie leer war, schoss er natürlich wieder in die Gegenrichtung. Und das schreibt er so ganz, ganz fein auf, mit Kästchen 1 und 1b und so. Du liegst am Boden, die Leute haben es geliebt. Ich habe die Lesung zweimal nacheinander in Frankfurt gehalten, im Musumtum. Und da sind die Leute im zweiten Abend manchmal noch aus dem ersten dazu.
Also man kann wirklich lachen, es hat so alle Ebenen, unterhaltsam, aber auch tiefgründig und man kommt ins Nachdenken, wie du gesagt hast.
Na klar, und das ist immer messerscharf. Mhm. Und man geht raus und hat etwas erlebt und man guckt irgendwie anders aufs Leben, habe ich das Gefühl.
Also sollte man auf jeden Fall am Mittwoch ins Schauspielhaus kommen? 19:30 oder wann fängt ihr an?
19:30,
also Schauspielhaus hier in Hamburg. Du auf der Bühne, David Foster Wallace im Text. Kann nur gut gehen.
Danke.
Wir kochen ein bisschen. Heute ist Sonntag und falls Sie noch eine Idee brauchen, kurzfristig, vielleicht haben Sie nicht alles da, aber morgen vielleicht. Dann hat jetzt meine Kollegin genau das Richtige für Sie.
Moin und hallo zusammen. Wir machen heute einen richtig schönen Kartoffelsalat. Unten ein Joghurt-Knoblauch-geröstetes Zitronensoßenbett. Darauf kommen knusprige Kartoffeln. Getoppt wird das Ganze mit weißen Bohnen, Rosinen, Dill. Das wird der absolute Knaller auf jeder Grillparty und auch sonst. Und jetzt fangen wir an. Ich habe hier gekochte Drillinge. Am besten ist es, wenn ihr die kocht und eine Nacht im Kühlschrank habt. Und die werden jetzt erstmal mariniert. Dafür nehme ich mir jetzt hier eine kleine Schüssel, da kommen die ganzen Kartoffeln erstmal rein. Ein bisschen frischer Rosmarin oder was auch immer ihr an mediterranen Kräutern da habt. Also ich habe hier auch noch ein bisschen Salbei und Thymian, das schmeiße ich da einfach auch mit rein. Gar kein Problem. Ein bisschen frischen Knoblauch nehme ich, ein bisschen Olivenöl, Paprikapulver und Salz. Und jetzt geht das Ganze hier auf ein Blech. Und jetzt nehme ich mir ein Glas und zerdrücke die Kartoffeln einfach, dass sie so richtig schön platt werden. Durch das Plattdrücken kommt jetzt hier so ein bisschen das Innere der Kartoffel raus. Und wir haben jetzt hier überall schon Öl dran. Dadurch werden sie gleich einfach besonders knusprig. Und das macht auf diesem cremigen Joghurtbett einfach richtig viel Spaß. Und jetzt kommt die Zitrone auch mit hier rein. Die soll so richtig schön gegrillt, gebacken werden. Eine Zitrone enthält, obwohl sie sauer ist, auch ein bisschen Zucker. Das Ganze fängt so ein bisschen an zu karamellisieren und gibt durch diese Röstaromen dann später einen richtig tollen Geschmack. Und das kommt jetzt bei volle Pulle, also 250 Grad, was auch immer euer Ofen kann, erstmal in den Ofen, bis die Kartoffeln richtig knusprig sind. Jetzt brauchen wir für das Dressing ein bisschen Schmand und Joghurt. Jetzt kommt da rein der Saft aus unserer gebackenen Zitrone. Vorsicht, heiß. Seht ihr, wie das ganze Fruchtfleisch da jetzt mit rauskommt? Den Knoblauch, den wir mitgebacken haben. Dazu kommt jetzt noch ein bisschen frischer Zitronenabrieb. Pfeffer. Und ein bisschen Salz. Und jetzt rühren wir das einfach erstmal glatt. Jetzt machen wir unser Topping, was noch oben drauf kommt, mit weißen Bohnen und Rosinen. Das ist jetzt hier eine etwas ungewohnte Kombination, aber wir haben diese knusprigen Kartoffeln. Das ist so eine Geschmacksexplosion, weil man jedes Mal auf was Neues beißt und das macht richtig viel Spaß. Glaubt's mir. Dazu kommt jetzt ein bisschen Olivenöl, Ahornsirup. Jetzt kommt da noch ein bisschen Meersalz dazu und richtig viel Dill. Und Dill und Kartoffeln, it's a match made in heaven. Das ist doch wirklich mal ein ganz anderer Kartoffelsalat. Wenn man sowas aufs Buffet stellt, wie toll sieht es aus. Und es bleibt auch alles richtig schön fresh. Man kann sich von unten nach oben die Soße, die Kartoffeln und diese schönen Bohnen und Rosinen mitnehmen. Ich sag euch, macht es nach. Das wird der Knaller auf euren Grillbuffets. Und jetzt sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Das schmeckt.
Das sah auch so aus, liebe Zora. Zora Clip, wenn sie kocht, da hat man immer das Gefühl, ich merke immer schon, es läuft schon hier. Ja, ich möchte es jetzt sofort auch machen. Ja. Du hast auch sehr konzentriert geguckt.
Ja, ich finde das toll.
Weil du gerne isst oder weil du gerne kochst?
Weil ich den Ehrgeiz habe, jeden Tag mein Essen selber zu kochen. Ach. Nach der Probe gehe ich noch mal kurz einkaufen. Ja. Und dann gehe ich nach Hause und verarbeite die Probe und koche mir irgendwas. Irgendwas. Also ich bin kein guter Koch, aber ich weiß, welche Zutaten ich haben will. Und was schmeckt mir, welche Kombination. Und das sah wirklich gut aus.
Das heißt, du bist hier in einer Theaterwohnung oder nicht im Hotelzimmer, wo du eine kleine Küche hast und dann machst du dir immer was. Ja. Wie ist das zu Hause? Wer kocht bei euch?
Meistens meine Frau, weil die erstens auch sehr gerne kocht und die hat einfach eine größere Bandbreite, eine größere Palette an Gerichten.
Guck mal, hier sehen wir sie. Ist das hier, das ist jetzt nicht das Bild.
Nein.
Ich habe so tolle Bilder von euch gesehen. Ihr seht ja immer toll zusammen aus. Das sieht auch so aus, als würdet ihr immer so ein bisschen die Garderobe aufeinander abstimmen.
Ja, das machen wir auch.
Das ist immer so ein schönes Bild. Und jetzt in Cannes war das auch, bei den Filmfestspielen, das sah so Glamour aus. Wie war das?
Oh, es war wahnsinnig schön. Ja, es hat unglaublich großen Spaß gemacht. Wir waren ja im Prinzip einen ganzen Tag da, einen Abend davor angereist, einen danach abgereist. Nur einen richtigen Tag, aber es war so schön. Das war so eine schöne Premiere. Und es ist auch, wie ich finde, ein ganz, ganz toller Film.
Vaterland, wann kommt der?
Ich glaube, Kinostart ist am 3. September in Deutschland, aber am kommenden Samstag eröffnet er das Münchner Filmfest.
Ach wie, toll, das ist ja super. Ja. Also wunderbar. Ich glaube, ich habe deine Frau auch mal kennengelernt, die hat sie mal mit. Die bringen sie einfach mal mit aufs Sofa. Und den Hund auch, die ganze Familie, zwei Kinder. Nee, fünf sind es insgesamt. Also einen haben wir ja gerade schon gehört, ist Schauspieler, die anderen sind noch zu klein. Mal sehen, was aus denen wird. Ja. Ich habe gerade gedacht, hier, ist ja noch immer, ne? Ja. Wir haben so angefangen, wir können auch so enden. Schön, dass du hier bist, hier warst und viel Glück jetzt bei der Premiere und natürlich auch viel Spaß bei uns in Hamburg. Du probst ja auch noch für Medea die Hauptrolle.
Ja.
Also wir können dich noch ein bisschen hier
vielleicht komme ich im Herbst noch mal
die Alster laufen sehen mit deinen 10.000, 20.000 Schritten Text lernen. Ja. Danke, David.
Danke.
Morgen kommt der wunderbare Hinak Baumgarten hier für Sie aus Rote Sofa als Gastgeber und sein Gast. Morgen ist der wunderbare Timo Großpeach, Dokumentarfilmer hier aus dem Haus. Ein ganz toller Filmer. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Geht weiter mit Ihrem Landesprogramm. Tschüss!